Herzlich willkommen zum neuen Sustainable Podcast. Wir begrüßen heute ganz herzlich Christian von Heyho aus Lüneburg. Hallo Christian.
Hallo in die Runde. Vielen Dank für die Einladung.
Christian, ich falle ja mal ein bisschen mit der Tür ins Haus, aber für uns natürlich auch total spannend, auch gerade am Anfang immer und für unsere HörerInnen. Nicht alle kennen euch. Was macht Heyho?
Wir haben eine, Heyho ist eine soziale Müsli-Rösterei aus Lüneburg. Wir haben vor 5 Jahren haben wir gestartet, und zwar einen Betrieb aufzubauen, eine Lebensmittelmanufaktur, die sehr besondere Frühstücksprodukte, in unserem Fall Granola, geröstetes Müsli, herstellt. Und zwar mit dem Ziel, Menschen wieder Jobs und Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen, die vom ersten Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind. Also wir rösten besondere Produkte mit besonderen Menschen. So, das ist so in Kurzform das, was wir tun.
Das ist natürlich so ein Stichwort für mich, besondere Menschen. Ich als Pädagoge finde das immer total spannend. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen, das umzusetzen? Also diese Idee, also mit dem Müsli ist das eine, aber dann praktisch auf Menschen zu setzen, die sozusagen nicht auf dem ersten Arbeitsmarkt vielleicht einen normalen Job finden würden. Wie kam es dazu?
Ich probiere jetzt mal die Kurzfassung. Ich habe 2012 habe ich Tim kennengelernt in der gemeinsamen Arbeit für Ben & Jerry's Eiscreme in Deutschland. Tim hat mich damals eingestellt im Team, und da haben wir ja zusammen gearbeitet. Für mich war es das erste Mal so eine Berührung, Lebensmittel, also Lebensmittel, die auch Freude machen, gemeinsam zu kombinieren mit politischem und sozialem Engagement, was bei Ben & Jerry's sehr stark ausgeprägt ist, wenn man sich so ein bisschen auch mit der Gründungsgeschichte auseinandersetzt. Ich habe damals zum Beispiel so eine Haltungskampagne für die Verbesserung von Haltungsbedingungen von Kühen in der EU organisiert, und das ist sehr spannend, was man sozusagen in einer Eiscreme-Firma auch bewegen kann. Wir haben uns damals so ein bisschen Ideen hin und her geworfen, was wir eigentlich machen würden, wenn wir selber einen Betrieb gründen würden, was wir eigentlich, was uns da reizen würde. Und es gibt in den USA ein Betrieb, die Grayson Bakery, die wurde, glaube ich, vor über 30 Jahren gegründet. Die ist inzwischen der größte Brownie-Lieferant für Ben & Jerry's Eiscreme. Und die haben eine sogenannte Open-Hire-Policy. Das heißt, die sind ein Betrieb, bei denen man sich einfach auf eine Liste eintragen kann, wenn ein freier Job ausgeschrieben ist. Und die Person, die ganz oben auf der Liste steht, wird eingeladen, egal wie der Lebenslauf ist. Also so radikale menschliche Offenheit gegenüber Menschen. Das Ganze wurde gegründet von Bernie Glassman, einem Deutschen, der in die USA ausgewandert ist, vor einer langen Zeit schon. Er ist inzwischen auch verstorben, der Gründer. Und die haben sozusagen eine soziale Rösterei, Social Bakery, in den USA aufgebaut, wo sie gemeinsam Häuser saniert haben, Wohnraum geschaffen haben für Leute, die irgendwie keinen Wohnraum vorher hatten. Sind inzwischen echt so ein supergeil, inspirierender, integrativer Betrieb mit irgendwie sozialer Betreuung, mit einer Suchthilfe, mit Familienangeboten. Also wirklich so ein Betrieb wie aus dem Bilderbuch eigentlich. Und wir fanden das irgendwie so inspirierend, diese radikale Offenheit gegenüber Menschen, also wirklich einfach radikal offen zu sein, dass wir uns da so haben inspirieren lassen. Das war erstmal nur eine Konzeptidee. Haben gesagt, so, okay, wir überlegen uns mal Sorten, die wir irgendwie selber spannend fänden, und haben dann über einen guten Zufall, Herr Tim, Stefan kennengelernt. Die Kinder der beiden sind in eine gemeinsame Schule gegangen, und die beiden waren auf Klassenfahrt zusammen, und Stefan hat 16 Jahre lang in der Wohnungslosenhilfe in Lüneburg gearbeitet. Und dann sind die beiden ins Gespräch gekommen, und Tim hat Stefan dann gefragt und meinte so, du, ich spinne gerade so wilde Ideen mit einem Freund von mir, eine Manufaktur zu starten. Könntest du dir eigentlich vorstellen, mit Menschen zu arbeiten, die sonst keiner einstellt? Und das war so der Moment, wo Stefan aus seiner Praxis, aus der Wohnungslosenhilfe erzählt hat, wo er einfach jahrelang Menschen kennengelernt hat, die zwar akut in einer tiefen Krise sind, die aber ein unglaubliches Potenzial mitbringen, die nur nie die Chance haben, dieses Potenzial irgendwo mal zu zeigen, weil ihr Lebenslauf oft einfach so viele Ecken und Kanten hat, dass ein normaler Arbeitgeber sagen würde, sorry, aber das passt mir nicht ins Raster, so, das ist mir zu heikel. Und das war eigentlich so der Moment, war ein recht langer Vorlauf, aber das war eigentlich so der Moment, wo wir drei uns zusammengefunden haben und dann gesagt haben, okay, lass das mal weiterdenken. Und genau, da sind wir nun.
Ja, absolut stark. Und wie seid ihr auf das Müsli dann gekommen? Also habt ihr diese Müsli-Idee schon vorher gehabt? Oder ich meine, es hätte ja theoretisch dann vielleicht sogar Eis werden können oder was anderes, aber wie kam es zum Müsli dann?
Es war tatsächlich so, dass ich mich mit Tim damals unterhalten habe, während der Zeit bei Ben & Jerry's, über die Müsli-Packungen von früher. So dieses Cornflakes-Packung früher, da stand irgendwie immer irgendwie eine Geschichte drauf, irgendwelche lustigen Stories, keine Ahnung, wie Kellogg's-Packung mit irgendwelchen, sei es irgendwelche Spiele oder so. Darüber haben wir uns mal unterhalten. Und wir haben auch damals schon gesagt, so, was kann man eigentlich tun, was wirklich eine positive Abwechslung, also was eine große Masse an Menschen erreicht und was eine wirkliche, also wo auch Abwechslung gefragt ist, weil das Müsli-Segment an sich ist riesig, es gibt eine unglaubliche Auswahl, aber so richtig freudvolle, besondere, herausragende Sachen gibt es, gab es aus unserer Sicht nicht. Deswegen haben wir uns halt auch so ein bisschen verrückte Sorten irgendwie ausgedacht, sei es mit Schokobrezeln drin oder irgendwie mit Chai-Gewürzen und Kurkuma. Also wir probieren auch immer echt besondere Sachen herzustellen. Genau, so ein bisschen so getrieben von der Idee, so der gute Start in den Tag für alle halt auch, kamen wir dann irgendwie dazu.
Du hast ja vorhin erzählt von dieser Firma, diese Bakery, dass die diese Liste haben, wo sie Leute einfach einladen, wenn sie oben stehen. Wie macht ihr das denn? Also wie ist euer Auswahlprozess da?
Ja, also wir haben tatsächlich sind so die ersten Angestellten, die bei uns angefangen haben, kamen über Kontakte von Stefan, weil er eben in Lüneburg sehr gut vernetzt ist durch seine ehemalige Tätigkeit da im Herbergsverein. Und er hat ganz offen gefragt, auch in den einzelnen Einrichtungen, kennt ihr, so wir starten hier was und fangen an zu produzieren, kennt ihr Leute, die uns irgendwie unterstützen könnten? Der Auswahlprozess ist eigentlich so, dass die Menschen erstmal bei uns sozusagen den Schritt wagen müssen, bei uns vorbeizukommen und ein Gespräch mit uns zu führen, weil sie von uns gehört haben. Und dann gucken wir uns einfach an, ja, wie stabil ist die Person? So ist sie in der Phase, wo sie so stabil ist, auch regelmäßig vorbeizukommen. Das heißt bei uns nicht immer Vollzeit. Also es beginnt nicht bei einer Vollzeitstelle bei uns, sondern wir haben auch Menschen, die am Anfang einmal die Woche für 2 Stunden zu uns kamen und inzwischen zweimal die Woche für gut 4 Stunden bei uns sind. Also wir wollen ja auch ganz bewusst Menschen langsam wieder ranführen, irgendwie was zu tun. Das heißt, wir gucken uns an, ist die Person überhaupt so stabil, dass sie bei uns vorbeikommen kann, in welcher Konstellation auch immer. Und alles, was natürlich so Suchtfragen vielleicht auch aus der Vergangenheit oder so betrifft, ist natürlich eine Klarheit bei uns völlig klar, dass es sozusagen keine akute Abhängigkeit mehr geben darf, die irgendwie einen Tagesablauf beeinflussen würde und einen Arbeitstag bei uns. Und dann glaube ich tatsächlich der Schritt, dass die Leute, die Jungs und Mädels, einmal bei uns vorbeikommen und uns ein bisschen erzählen, wer sie sind. So, die Hürde muss man nehmen. Und ich glaube, wenn dann das Vertrauen auf beiden Seiten da ist, dann sind wir da auch echt offen, das zu starten. Und das hat sich bisher auch bewährt bei uns. Also es ist tatsächlich so, dass alle, die bei uns angefangen haben, inzwischen auch noch bei uns sind. Und genau, wir sind inzwischen 26 Menschen bei uns in der Rösterei, die nicht alle in Vollzeit da sind. So, wir haben echt viele Arbeitszeitmodelle und probieren da halt echt viel möglich zu machen. Und von den 26 Leuten, das ist jetzt Stand heute, sind es halt auch knapp 10 Leute, die sozusagen so bewegte Biografien mitbringen, dass sie eigentlich auf dem normalen Arbeitsmarkt echt Schwierigkeiten hätten, überhaupt einen Job zu finden.
Ja, klingt also hervorragend. Jetzt bei euch muss ich dazu sagen, konnte ich schon echt viele Informationen einholen, weil ich diesen NDR-Beitrag auch gesehen habe über euch. Und das war ja auch sehr spannend und da seid ihr auch total offen gewesen und auch die Angestellten von euch haben ja auch dann gesprochen, also was sozusagen ihr Hintergrund ist. Ist es denn so, dass ihr in Lüneburg so bekannt seid, dass wirklich die Leute dann einfach sagen, Mensch, da wollen wir arbeiten, da wollen wir hingehen, da wollen wir auch unser Müsli kaufen. Also ihr seid wahrscheinlich gut vernetzt in Lüneburg. Ist es auch schon darüber hinaus zu spüren jetzt, also vielleicht auch sogar durch diesen Beitrag jetzt beim NDR?
Ja, also wir hatten... In Lüneburg beliefern wir sind wir sehr breit aufgestellt, irgendwie von kleinen Hofläden bis irgendwie Cafés, die wir beliefern und auch irgendwie erste Edeka-Märkte und auch Biomärkte. Und ja, da sind wir, glaube ich, doch recht präsent. Und gleichzeitig beliefern wir aber auch schon irgendwie große Biohandelsketten wie Alnatura zum Beispiel, DM-Drogeriemarkt in Österreich. Also so, wir sind jetzt seit gut 4,5 Jahren dabei und die Geschichte spricht sich so langsam rum, dass es da die verrückten Wilden aus Lüneburg gibt, die die Dinge etwas anders angehen. Und das freut uns natürlich auch, weil am Ende können wir nur sozialen Impact erzielen, der bei uns so aussieht, dass wir halt wirklich Menschen in Beschäftigung bringen, wenn wir halt auch Müsli verkaufen. So, wenn es nicht nachgefragt wird, dann haben wir da wenig Raum, auch irgendwie Jobs zu schaffen. Also ja, es spricht sich rum und es freut uns. Und da hilft natürlich jeder und jede, die Geschichte irgendwie weitererzählt.
Die Frage, die ich mir stelle und die ich jetzt auch schon wahrscheinlich einige Zuhörerinnen stellen, ist, seid ihr profitabel oder wie finanziert ihr euch?
Wir sind auf dem Weg, profitabel zu werden. Aktuell sind wir das noch nicht. Wenn man so einen Betrieb startet, wie wir das tun, und eine eigene Produktionsstätte sozusagen aufbaut, dann hat man erstmal Investkosten, sei es ein professioneller Backofen, sei es die komplette Ausstattung von so einer Küche und Co., dass man da erstmal finanziell das vorstrecken muss. Das haben wir in den ersten 3,5 Jahren komplett so aus dem privaten Kreis des Gründerteams gestemmt und haben letztes Jahr uns, also vielleicht, da muss ich nochmal kurz dazu sagen, wir sind nicht von Anfang an in der eigenen Rösterei gewesen mit so viel Platz, wie man das vielleicht auf dem Video gesehen hat, sondern wir waren die ersten 2,5 Jahre Untermieter in der Mensa-Küche der Universität Lüneburg. Also bis wir wirklich den Schritt gewagt haben, wir ziehen jetzt in eigene Produktion, das hat gedauert. Also das ist jetzt irgendwie kein Spielprojekt, wo wir sagen, wir legen einfach mal groß los, sondern wir haben uns sehr genau überlegt, ob wir den Schritt gehen, in eine eigene Rösterei umzuziehen mit Büro und Co. Und haben das aber gewagt aufgrund der positiven Resonanz auch auf die soziale Idee und auch auf die Produktqualität, die wir mit Heyho irgendwie liefern. Und genau, wir sind seit letztem Jahr eben um den weiteren Aufbau von so einem Betrieb auch zu finanzieren, haben wir letztes Jahr noch ein Family Office gefunden, eine Investorin mit ihrer Familie, die so sehr auch an den sozialen Impact glaubt, den wir mit Heyho erzielen können langfristig, aber den wir jetzt auch schon erzielen, dass wir da uns so ein bisschen Sicherheit geschaffen haben, auch weiterhin jetzt irgendwie den Betrieb gesund aufbauen zu können. Ich glaube, wir hätten, wenn wir es gewollt hätten, schneller wachsen können, also diese klassische Start-up-Logik. Das wollten wir aber ganz bewusst nicht, eben weil wir das für einen ungesunden Prozess halten, so einen fragilen kleinen Laden, gerade mit eben sehr unterschiedlichen Charakteren auch da drin und Belastbarkeiten, zu schnell, zu dick aufzublasen. Deswegen haben wir uns da für ein langsames, gesundes Wachstum entschieden, das natürlich aber auch auf Profitabilität abzielt. Wir wollen ja langfristig andere Unternehmen inspirieren, einen ähnlichen Weg zu gehen, wie wir das tun. Und das funktioniert auch nur, wenn am Ende das auch ökonomisch Sinn macht. Und was wir eben beweisen wollen, ist, dass sich das nicht ausschließt, dass man nicht, man muss kein Scheißladen sein, um das mal so salopp auszudrücken, um dann auf anderer Seite irgendwie gut zu investieren, sondern ich glaube, das bedingt sich. Also ich glaube, man kann vernünftig unternehmerisch wirtschaften. Da kann, und der soziale Gewinn, den man damit erzielt, nämlich wirklich Menschen wieder Teilhabe zu ermöglichen, den kann man halt eben auch schwer in Geld messen. Der sollte aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht auf jeden Fall aber immer mitgedacht werden. Also so sollte sich, es darf einfach gar keine Betriebe mehr geben, aus meiner Sicht, wo es sich ausschließt, also wo nicht irgendein sozialer oder ökologischer Impact mitgedacht ist. Genau, deswegen, um es kurz zu machen, wir sind auf dem Weg zur Profitabilität, aber noch nicht da.
Ja, ihr habt auch sehr spannende Partner, habe ich jetzt gesehen. Also jetzt wie Werkhaus oder British Goldeimer für Afric. Jetzt muss ich überlegen, Go Banjo oder Go Benjo oder wie werden sie genau
ausgesprochen? Go Banjo wird es
genannt. Genau, also es sind ja auch Partner, die auch so in diese Ecke sind, hätte ich fast gesagt, also die auch so denken wie ihr wahrscheinlich. Macht ihr konkret was mit denen? Also habt ihr da irgendwie konkret auch Projekte, die ihr mit ihnen umsetzt oder was macht ihr mit denen?
Also wir sind aktuell. Tatsächlich ist so, mit Werkhaus und mit Goldeimer haben wir immer einen Messestand gemeinsam auf der Biofach. Das ist so die größte Bio-Lebensmittelmesse und die einzige Messe, die wir so jährlich mitnehmen. Mit denen haben wir zusammen Messestand, einfach weil wir die gleiche Wertebasis haben an was sollte Unternehmertum, also warum sollte es Unternehmertum geben, nicht nur zur reinen Profitvermehrung von einzelnen Menschen, sondern zur Schaffung von was Gutem. Und zwar von was langfristig Gutem. Und da ist Goldeimer ja total engagiert mit als Teil des Viva Con Aqua Netzwerkes, gleichzeitig Werkhaus, aber auch ein mega Vorbildbetrieb, was Integration angeht. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Nationen die bei sich in der Firma haben. Das ist echt beeindruckend, auch wie divers Werkhaus einstellt. Deswegen ist das erstmal so eine Werteverbundenheit. Es gibt jetzt kein konkretes Projekt, bis auf das in unserem Büro natürlich Werkhausmöbel stehen und wir Goldeimer Klopapier nutzen und wir irgendwie auch Werkhaus hat zum Beispiel das Destinature-Dorf in Hitzacker, das ist im Wendland, glaube ich, so ein cooles Feriendorf von Werkhaus gebaut. So ein kleines Naturretreat, wo es dann auch unser Müsli zu kaufen gibt für morgens. Also so, das ist so eine Verbindung. Ja, und gleichzeitig ja, lassen wir uns da einfach auch gerne inspirieren von den Dingen, die so tun. Genau.
Ich habe auf eurer Webseite gesehen, dass ihr auch euch Gedanken macht um das ganze Nachhaltige. Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit für euch?
Ja, Nachhaltigkeit ist ja so ein großes Wort, das ja sehr schwer, also das muss man ja sehr konkret runterbrechen, was das bedeutet, glaube ich, sonst kann man sich da sehr schnell drin verlieren. Also Nachhaltigkeit für mich persönlich ist es, die Dinge besser zu machen, als sie aktuell sind und darauf hinzuarbeiten, dass eine Verbesserung eintritt. Bei uns ist, wir probieren halt von Anfang an, oder haben wir probiert oder probieren wir immer noch, natürlich die Dinge auf allen Ebenen so richtig wie möglich zu machen. Und man kommt natürlich auch schnell mal in Zielkonflikt, sei es bei Verpackungen, sei es zum Beispiel bei Glas. So, Glas ist schwerer im Versand, ist eigentlich ökologisch nicht gut, dafür ist Glas aber wiederbefüllbar, hat eine hohe Recyclingquote. Also man ist irgendwie immer oder schnell Kompromissen ausgesetzt, die man irgendwie treffen muss. Und gleichzeitig ist bei uns absolut der Fokus, ist Menschen nachhaltig wieder in unsere Gesellschaft zu integrieren. Das klingt jetzt so ein bisschen pathetisch, aber uns geht es ja darum, Menschen, die nicht mehr Teil unserer Gesellschaft sind, weil sie alleine zu Hause sitzen und irgendwie kein Mensch sich für sie interessiert, die aber ja Potenziale haben und Bedürfnisse und auch Teil von was sein wollen, wie wir alle, glaube ich, weil wir alle soziale Wesen sind im Kern, diese Menschen wieder nachhaltig und zwar langfristig wieder irgendwie in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Das klingt immer so technisch, aber einfach wieder reinzuholen in unsere Gesellschaft, das ist der Fokus. Und langfristig einen Betrieb aufzubauen, der eben andere, also der ein Vorbildbetrieb sein kann für andere Betriebe, wie man wieder den Menschen in den Mittelpunkt des unternehmerischen Handelns rückt. Das ist so der Kern von Nachhaltigkeit bei uns. Trotzdem denken wir natürlich, also wir beziehen unsere Lebensmittel ausschließlich von sozial und ökologisch denkenden Betrieben, also 100% Bio, 100% vegan. Wir gucken bei unseren Zulieferern natürlich, du hast es gesagt, Jens, Fair Afric, da haben wir uns jetzt für entschieden, die Schokolade bewusst von Fair Afric zu beziehen, weil die haben in Ghana eine Schokoladenfabrik gebaut, weil sie auch sagen, wir wollen, dass die Wertschöpfung in den Ländern stattfindet, wo auch die Rohstoffe herkommen. Wir gucken, dass wir uns immer mit Unternehmen auch verbinden, die auch die Dinge auch systemisch verändern wollen und nicht nur, also ich sag mal so, Bio-Lebensmittel einzukaufen, ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft und zu sagen, wir sind keine Bio-Lebensmittel, aber sozusagen sich wirklich intensiv mit Anbaubedingungen und mit ökologischer Landwirtschaft und auch vielleicht mit Themen wie regenerativer Landwirtschaft auseinanderzusetzen und das zu implementieren, das sind dann so die nächsten Schritte. Also wir denken schon groß, aber im Kleinen muss man es dann immer runterbrechen, wo setzt man gerade den Fokus? Insofern, ja, es ist ein großes Thema und wir nähern uns in kleinen und großen Schritten.
Ja, eure Angestellten geben euch sicher auch viel zurück, habe ich jetzt sofort gedacht, weil die natürlich sehr, sehr glücklich wahrscheinlich dann auch sind, sozusagen diese Möglichkeit zu bekommen, ich wollte jetzt nicht Chance sagen oder so, sondern diese Möglichkeit zu bekommen, wieder dann auch wieder normal zu arbeiten, natürlich auch alles wieder in Anführungsstrichen. Ist es denn so, dass die dann, also ich könnte es mir vorstellen, dass sie einfach sozusagen fast ein bisschen übermotiviert dann sind und ihr sie dann so ein bisschen bremsen müsst, weil sie so glücklich sind und zufrieden. Kann das sein? Also so vom Gefühl her, dass sie dann sagen, oh Mensch, also jetzt bekomme ich hier die Chance, jetzt will ich irgendwie auch zeigen, was ich kann und dass ihr sie so ein bisschen runterholen müsst vielleicht auch manchmal?
Das ist tatsächlich, da sprichst du einen interessanten Punkt an. Das haben wir tatsächlich auch erlebt. Nicht bei allen, aber vereinzelt haben wir das erlebt, dass dass das so wahrgenommen wird, als ob man dann so, jetzt habe ich die Chance bekommen und jetzt muss ich halt auch voll durchperformen. Und den Zahn ziehen wir auch, probieren wir von Anfang an zu ziehen, weil wir wollen, dass das langfristig funktioniert und dass die Menschen, dass wir langfristig ein resilientes Team aufbauen. Und da, das haben wir tatsächlich auch schon erlebt, dass Menschen bei uns im Team zu schnell zu viel Gas gegeben haben und sie dann schneller an ihre Belastungsgrenzen gekommen sind, als sie es sich wahrscheinlich auch gedacht haben. Und wir dann so ein bisschen ausbremsen mussten. Und ein gutes Beispiel ist, dass wir, also wir haben bei uns in der Produktion eine Vollzeitstelle, sind 32 Stunden. Und wir haben am Anfang von Montag bis Donnerstag produziert. Das ist dann, also es sind dann halt in Anführungsstrichen nur 4 Tage, aber trotzdem. Und haben, freitags war früher zu. Und inzwischen haben wir den Freitag auch geöffnet als Produktionstag und haben einzelnen Mitarbeitenden bei uns auch angeboten, statt 4 Tage die Woche 8 Stunden, also die Vollzeit bei uns sind, lieber das auf 5 Tage zu strecken und dann einfach ein bisschen kürzer zu bleiben. Also eher so, dass wir uns dann daran orientieren, an den Belastbarkeiten auch der Leute. Trotzdem bauen wir natürlich einen Betrieb, der auch replizierbar ist irgendwann, aber da lernen wir gerade viel dazu. Aber das ist schon so, dass wir da auch manchmal bremsen müssen, das stimmt. Aber wie gesagt, wenn es dann auch mal einen, sag ich mal, einen Leistungseinbruch gibt oder einen oder vielleicht auch psychische Gründe dazukommen, die vielleicht mal zu einer Krankheit führen, dann ist das eben für uns ein Teil einer Reise, auf die man sich langfristig begibt und eben nicht ein Grund zu sagen, ach, jetzt haben wir die Person eingestellt, jetzt kommt die aber mal irgendwie ein paar Tage nicht und hat einen erhöhten Beratungsbedarf vielleicht, so trennen wir uns jetzt doch. Das unterscheidet uns eben, weil wir glauben, dass es nur so langfristig Vertrauen aufbauen kann und dann es nur so funktionieren kann. Genau.
Was bei mir gerade so im Kopf rumschwirrt, ist, ich denke die ganze Zeit auch an so Werkstätte für Menschen mit Behinderungen. Und die sind ja ganz schön, ich weiß, dass deine Menschen jetzt nicht, die Menschen bei euch arbeiten, jetzt nicht unbedingt Behinderungen haben. Aber irgendwie poppt das so gerade bei mir auf, dieses, wie bezahlt ihr eure Leute? Also manche benutzen die ja einfach als billige Arbeitskräfte. Ich glaube nicht, dass ihr das macht, aber trotzdem interessiert mich das, wie ihr die Leute bezahlt.
Nee, das machen wir nicht, genau. Im Gegenteil, wir bezahlen von Anfang an einen Lohn, von dem wir gesagt haben, von dem man leben können muss. Wir zahlen aktuell knapp 13 Euro brutto Stundenlohn, also deutlich über Mindestlohn. Genau, das ist aktuell ja bei einer 32-Stunden-Woche, da kommt man so auf je nach Steuerklasse die 1,3 netto, 1250 netto bei einer 4-Tage-Woche. Das ist so der Basis-Einstiegslohn bei uns in der Produktion. Das ist im Wettbewerb zur Lebensmittelproduktion also schon echt in Ordnung. Also so da ist auch noch Luft nach oben langfristig natürlich, aber wir haben gesagt, dass sozusagen auch die Bezahlung von Anfang an, es hilft ja nichts, das irgendwie schön zu reden. Also wir wollen ja, Teilhabe bedeutet auch irgendwie eine Form von finanzieller Unabhängigkeit. Und für Einzelne bei uns im Team ist das halt wirklich auch das erste Mal, dass sie von dem eigenen Einkommen ihre Miete selbst bezahlen können, weil sie vorher davon abhängig waren, Sozialleistungen zu beziehen. Und das hat natürlich auch einen großen Einfluss auf das Selbstwertgefühl, das sich einfach steigert, weil man sagt so, krass, ich raffe mich hier jetzt irgendwie jeden Morgen auf und nehme die Anstrengung in Kauf, aber ich erlebe auch, dass sich was verändert. Und dass ich halt doch mal ein paar Euros über habe, um irgendwie mit dem Pflegekind irgendwie in den Zoo zu gehen oder, weiß ich nicht, irgendwie was zu machen, was vorher nicht möglich war. Insofern ist das, haben wir da von Anfang an gesagt, dass wir dass wir da nicht die Löhne drücken, sondern von Anfang an was bauen, was auch langfristig tragfähig ist. Genau, ja. Alles andere wäre auch unglaubwürdig. Also genau, das ist, dann wäre es Greenwashing. So, und deswegen, genau. Wir bauen auch gerade ein Gehaltssystem, da arbeiten wir gerade noch dran, was sowohl nach innen transparent ist, aber auch nach außen. Deswegen sagen wir das auch ganz offen, was bei uns verdient wird in der Produktion. Genau. Und da arbeiten wir aber auch dran, das noch weiter auszubauen.
Friederike, weiß ich mittlerweile, ich bin ja sehr leicht begeisterungsfähig, also und finde euer Unternehmen natürlich wunderbar und ganz, ganz toll. Gibt es denn da, das würde mich nochmal interessieren, gibt es denn da schon Interesse auch von der Stadt Lüneburg beispielsweise, euch zu unterstützen? Da gibt es da schon eine konkrete Unterstützung?
Also wir sind in engem Austausch mit der Wirtschaftsförderung in Lüneburg, die uns bei so Einzelprojekten unterstützen, wenn es um Förderung geht für irgendwie Maschinen oder so, da sind wir dankbar für den Austausch und die Unterstützung auch. Wir sind ja aber eine ganz normale GmbH. Also, und das sind wir auch ganz bewusst, weil wir halt beweisen wollen, dass man nicht als Sozialprojekt oder als Verein oder als GmbH antreten muss, sondern dass es möglich ist, im Rahmen einer normalen Gesellschaftsstruktur auch direkt positiven gesellschaftlichen Einfluss mitzudenken. Und insofern haben wir da, gibt es da keine krassen Sondertöpfe, wo man sagt, so, es gibt natürlich Wettbewerbe, an denen wir uns beteiligen und wo wir uns auch mal bewerben und wo wir eine positive Resonanz kriegen. Also sag ich mal so, mittelfristig ist eigentlich die Idee, im Moment haben wir noch sind wir noch Untermieter in einer eigenen, also zwar in einer eigenen Rösterei, aber also Untermieter nicht mehr, sondern wir haben eine eigene Immobilie gemietet. Aber die Vision ist eigentlich im Stadtgebiet von Lüneburg was Eigenes aufzubauen, ähnlich so ein bisschen der Grayston Bakery, nämlich relativ zentrumsnah. Aktuell sind wir dann noch im Gewerbegebiet, also ein bisschen ab vom Schuss, irgendwie am Feldrand gelegen. Die Vision ist eigentlich, Stadt- und zentrumsnah einen Ort zu schaffen, an dem wirklich auch Begegnung mit der Stadtgesellschaft stattfinden kann. Also so die Idee einer transparenten Produktion, wo man echt einfach bei Hey Ho vorbeigehen kann, sehen kann, so wie bei uns gearbeitet wird, einen Ort hat, wo es kulturellen Austausch gibt, ein Café angeschlossen, eventuell sogar Gastronomie, und wirklich, ja, einfach die Dinge zusammenzudenken, also wirklich einen Ort des Zusammenkommens zu schaffen, und sowas gemeinsam mit der Stadt zu entwickeln und gemeinsam mit der Universität vor Ort, die auch einen sehr starken Nachhaltigkeitsschwerpunkt hat, die Leuphana in Lüneburg. Das ist so ein bisschen eigentlich so die große Vision, an der wir gerade im Moment denken wir die nur und fangen schon an, erste Kontakte aufzunehmen, aber darum geht es uns ja eigentlich, so radikal Begegnungen zu schaffen von Menschen, die eigentlich sonst nicht mehr zusammenkommen in unserer Gesellschaft. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, wie viel Austausch habt ihr oder haben wir alle sonst mit Leuten, die aus anderen Lebensverhältnissen kommen? Hat man ja einfach super wenig. Und das halt viel mehr zu fördern, wirklich in echte Begegnungen zu kommen, das ist ja so das Ziel, was wir bei uns im Kleinen in der Produktion machen, was wir aber genau mit einer Stadt Lüneburg in Zukunft vor Ort schaffen wollen. Und ja, mal gucken, wie sich das entwickelt.
Du hast vorhin gesagt, dass ihr eine ganz normale GmbH seid, um auch zu zeigen, dass das geht. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist aber, wie schützt ihr euch vor den Verlockungen des großen Geldes? Also falls ihr irgendwie richtig coole Angebote bekommt. Zum Beispiel Ben & Jerry's hat sich dann ja auch aufkaufen lassen. Also wie schützt ihr euch davor oder wollt ihr das überhaupt?
Ja, also wir denken, aktuell sind wir einmal dabei, das haben wir gerade angestoßen, uns mit dem Konzept der Gemeinwohlökonomie weiter auseinanderzusetzen. Also da gibt es schon erste Kontaktaufnahmen und eigentlich ist mein Ziel, dass wir nächstes Jahr den Zertifizierungsprozess beginnen, nämlich als gemeinwohlorientiertes Unternehmen auch uns zertifizieren zu lassen in den unterschiedlichsten Kriterien, weil ich glaube, dass wir da schon sehr, sehr viele Kriterien erfüllen, auch einfach die da abgefordert sind. Und ein Teil der Gemeinwohlökonomie, wenn es um Gehälter geht, ganz konkret, ist ja zum Beispiel die Gehaltsspanne von einer Geschäftsführung hin zu der Person, die das niedrigste Gehalt hat, im Verhältnis zu der Person, die, weiß nicht, Geschäftsführung oder was auch immer, das höchste Gehalt hat. Da gibt es ja Spannen vorgegeben. Ich glaube, bei VW ist es 97 mal so viel. Also der Bandarbeiter, die Bandarbeiterin, die bei VW arbeitet, Herbert Dies kriegt 97 mal so viel im Gehalt wie die Person, die am wenigsten verdient. Ich glaube, die Gemeinwohlökonomie gibt einen Rahmen von 3 bis 5 vor. Also die Beschränkung des eigenen Egos im Sinne von Geld da rausziehen durch Programme wie zum Beispiel die Gemeinwohlökonomie finden wir total sinnvoll. Und ja, am Ende muss man sich, glaube ich, immer fragen, warum haben wir diesen Laden gestartet? Und wir haben ihn nicht gestartet, weil wir uns persönlich bereichern wollen. Wir wollen irgendwie auch langfristig davon leben können. Das hat auch lange genug gedauert, bis wir uns eigene Gehälter ausgezahlt haben, wo man jetzt erstmal sagt, cool, da kommt ein bisschen was rein, dass man erstmal so über die Runden kommt. Aber langfristig ist das Ziel halt, einen Betrieb zu schaffen, der sich eigenständig trägt. Und es gibt ja auch das Konzept des Purpose-Unternehmens. Ich weiß nicht, inwiefern ihr euch damit auseinandergesetzt habt mit der Purpose-Stiftung, und sind wir auch im Gespräch, ob das der richtige Weg für uns ist, ist noch nicht entschieden, aber auch das ist im Gedankenprozess bei uns mit drin, also den Laden wirklich auch unverkaufbar zu machen. Wir haben da noch keine finale Entscheidung getroffen, weil Auch da gibt es kein einfaches richtig und falsch. Aber wir setzen uns damit auseinander und sind da achtsam, was das angeht. Weil ich glaube auch ganz ehrlich, wenn das Team merkt, dass es den Inhabern in welcher Form auch immer oder Inhaberinnen um eine persönliche Geldvermehrung geht, dann hat das ja auch einen riesen Einfluss auf die Motivation jedes und jeder Einzelnen im Team. Also ich halte das für extrem schädlich. Insofern sind wir da achtsam und das ist nicht unser Weg, sondern wir werden immer gucken, dass es langfristig in guten Händen bleibt und langfristig immer dem Ziel dient, nämlich weitere Jobs zu schaffen.
Ja, ist das ein bisschen Name-Dropping für uns, ja, ne? Purpose-Stiftung und Gemeinwohlökonomie und so weiter, das sind ja auch mal so Dinge, die bei uns auch öfter schon so im Podcast kamen. Und Achtsamkeit, also es sind so Begrifflichkeiten, die dann wirklich öfter mal bei uns vorkommen. Also sehr, sehr spannend. Was mich nochmal interessiert, jetzt sind wir viel in diesem sozialen Bereich gewesen, aber das wird mich nochmal interessieren, weil wir das jetzt auch schon öfter hatten, wir haben ja öfter schon Lebensmittelfirmen, möchte ich sie mal nennen, jetzt bei uns im Podcast. Wie das ist so bei Verpackungen? Also es ist irgendwie, ich habe keine Ahnung, ich bin jetzt irgendwie mittlerweile da Verpackungsfan, hätte ich fast gesagt, es gibt ja immer noch dann weitere Möglichkeiten. Ihr habt ja zum Beispiel Müsli im Glas. Da würde mich jetzt mal interessieren, wie seid ihr darauf gekommen? Wollt ihr da das beibehalten? Plant ihr beispielsweise Pfandgläser? Wie kam es erstmal dazu mit diesen Gläsern?
Ja, also wir haben tatsächlich, die Idee des Glases ist damals geboren, weil wir recht schnell für unseren allerersten Verkauf, das war auf dem Wintermarkt der Waldorfschule in Lüneburg, also wirklich so ein Mini-Schulverkauf, da haben wir gesagt, okay, da machen wir jetzt erstmal so einen Mini-Stand, Tim, Stefan und ich. Und da brauchten wir recht schnell eine Verpackung für. Und dann haben wir mit Kai und Laura, die das die Gestaltung für uns machen, haben wir gesagt, so, ey, wir haben irgendwie in 2 Wochen diesen Wintermarkt, was machen wir denn jetzt? Und dann haben wir weil in der Zeit kannst du niemals einen Karton halbwegs vernünftig bedrucken und mit Inlay und irgendwie, also das wäre nicht möglich gewesen. Und dann haben wir so überlegt und dann kam Laura mit der, hat gesagt, dann füllt das doch erstmal in Glas und wir drucken schnell ein paar Sticker für den Deckel und für die Seite und dann passt das schon irgendwie. Und dann haben wir das gemacht. Das war im November 2016, also jetzt auch, ja, wohl 5 Jahre her. Dann hatten wir diese Gläser auf dem ersten Verkauf in der Waldorfschule und die Resonanz war so extrem positiv auf diese Gläser und diese bunten Sorten, die wir da hatten, also weil auch die Rohstoffe, die wir verwenden, irgendwie so richtig große Kokosstreifen, ordentlich Himbeeren, Schokobrezeln, der Schokosorte, also wirklich auch so Dinge, die auch optisch herausstechen und das in einem Glas. Und es war kurz vor Weihnachten, dass uns die Leute da echt die Bude eingerannt haben und gesagt haben, wie cool ist das denn, das Müsli im Glas und so ein bunter Deckel und interessante Sorten, dass wir nach diesem Verkauf so gedacht haben, ey, wir wären ja blöd, wenn wir das nicht, wenn wir nicht weiter das im Glas denken würden. Ja, es ist schön, weil es erstmal optisch heraussticht, das Thema Transparenz im wahrsten Sinne des Wortes, also viele Lebensmittel sind ja einfach entweder in Verpackung verpackt, wo so viel Luft drin ist, dass man erstmal so ein Enttäuschungserlebnis hat, wenn man es aufmacht und denkt so, okay, ist doch ganz schön viel Luft drin und gleichzeitig fanden wir es halt irgendwie einfach schön, dass man das Produkt direkt sehen kann. Eben der Vorteil von Glas ist, dass es, wenn man es ins Glas Recycling packt, dass die Recyclingquote von Glas einfach sehr, sehr hoch ist. Bei Alnatura zum Beispiel stehen wir auch in einem Pfandglas. Da hat das Glas dann eine andere Form. Das ist so dieses klassische Joghurtglas, das man auch kennt. Leider sind die klassischen Pfandgläser, da gibt es nur 2 oder 3 Glastypen von. Wir würden uns wünschen, dass der Pfandglasmarkt größer ist, damit wir mehr Variationen haben, unser Produkt darin abzufüllen. Deswegen ist das aktuell, was man im Online-Shop bei uns sieht, ein Einwegglas. Bei Alnatura gibt es tatsächlich ein Pfandglas. Und was so Beutelverpackung angeht, also vielleicht nochmal kurz zu Glas, was wir total schön finden und auch wo wir eine tolle Resonanz kriegen, ist dieses Thema unverpacktes Einkaufen, dass wir inzwischen echt so knapp 60 Unverpacktläden in Deutschland jetzt schon beliefern, mit so 10 Kilo Pfandeimern, so dann liefern wir den 10 Kilo unserer Ware in so einem weißen Eimer, den können sie wieder zurückschicken zu uns, dann spülen wir den und können ihn wiederverwerten, um sozusagen Einwegplastik zu vermeiden, aber da hat das Glas den Vorteil, dass man dann in einen Unverpacktladen gehen kann und sich einfach wieder auffüllen kann und sozusagen da die Verpackung spart, also das ist auch schon tatsächlich mit dem Glas in Kreisläufen gedacht. Konkret bei Beutelverpackungen sind wir ganz aktuell in der ja, in der Entscheidungsphase. Da ist leider das perfekte Material noch nicht gefunden, weil wir einerseits Produktschutz natürlich brauchen, weil wir ein geröstetes Lebensmittel haben. Das muss natürlich geschützt werden durch eine Verpackung auch, weil man ja ein leckeres Geschmackserlebnis haben möchte. Wenn man die Tüte aufmacht, soll es ja irgendwie knusprig sein und nicht irgendwie nicht knusprig. Und da sind wir gerade mit vielen Verpackungsherstellern im Gespräch, was da eigentlich die ideale Lösung ist, die im besten Fall eben auch noch direkt recycelbar ist und nicht als Restmüll in der Verbrennung landet, weil das auch, ja, ist dann ökologisch auch wieder nicht irgendwie optimal. Ja, ist auch ein weites Feld, das Thema Verpackung, aber ja, wir sind mit Glas gestartet und ich denke, das Glas wird auch immer Teil von Heyo irgendwie bleiben, in welcher Form auch immer.
Ja, vielen Dank. Also sehr spannend. Wie gesagt, ich bin da mittlerweile so total interessiert an Verpackungen, also weil ich da auch mal wieder vieles sehe. Und ich hatte gerade aktuell eine Käseverpackung zum Beispiel gesehen, auch so ein neues Konzept, die zum einen Teil aus Papier besteht und da ist so eine ganz dünne Folie drüber, die dann sozusagen abtrennbar ist und dann nochmal eine dicke Folie oben drauf und dann sind sozusagen so Käsescheiben drin. Auch ganz neu, also da hatte ich bislang noch nie gesehen, weil sonst normal ist es immer komplett aus Kunststoff und da ist einfach wirklich so ein dickes Papierstück, Pappstück und darauf Kunststoff, den du aber abziehen kannst und darauf sozusagen die Folie, wo dann der Käse eingepackt ist. Also gibt es viel Luft nach oben, glaube ich, bei Verpackungen, aber ja, total spannend. Ich schaue wieder zu Friederike, weil Friederike nickt nicht, sondern sie schüttelt den Kopf. Das heißt, wir sind am Ende. Lieber Christian, vielen, vielen Dank also für deine Offenheit, also für die schöne Beschreibung, was ihr macht. Und ja, ich freue mich darauf, wenn ich bald wieder euer Müsli esse. Ich habe sogar noch ein Glas da, dadurch werde es dann heute vielleicht noch testen. Und ja, freue mich, wenn ihr noch öfter zu sehen seid in Geschäften und ja, wünsche euch alles Gute. Also liebe Grüße nach Lüneburg, sage ich mal.
Vielen Dank für das nette Gespräch und die Einladung hierher. Dankeschön.